Es hat es gerade per Zufall mit dem Muttertag bereicht, aber es ist natürlich schön. Und ich hoffe, dass die Mütter und die Frauen oder eure Vermutungen teilgehen. Weil ich denke, gerade wenn wir über das Thema nachdenken, was ist die Stellung der Frau in der Kirche, sollte es eigentlich etwas ermutigend sein. Für Frauen, wie so hoffe ich auch für Männer. Aber ich merke in der Vorbereitung, wie es wirklich ein heisses Thema ist und wie jeder Generation eigentlich wieder neu um die Frage gerungen wird. Der Schaden ist einfach, es blockiert so vieles. Es kommen Leute hintereinander, es wird hier ein Buch geschrieben, da ein Buch. Ich habe mal das, was ich für meine Vorbereitung ausgedruckt, das sind Haufen Dokumente, die ich ausgedruckt, Stellungnahmen. Nur einige von diesen Büchern, die zu diesem Thema geschrieben sind, also ein kleiner Anteil, wo man merkt, und alle haben das Anliegen der Frau zu sagen, was ihre Stellung ist. Das neueste Buch heisst «Yes, she can». Andere sagen «Nein, sie kann doch nicht». Und wer soll da noch eine gute Haltung finden? Und ich merke, es sind viele Ängste damit verbunden, mit dieser Frage. Die eine Angst ist zum einen, sind wir noch modern genug denn, mit unserer Haltung? Und zum anderen, ja, sind wir denn auch biblisch? Und das ist so die Spannung, wo man sich drin bewegt, wo die einen denken, ja, kann man nicht. Was ist die Stellung der Frau, wo wir ihr zugeben können? Da drin haben wir auch viele Verunsicherungen, viele Haltungen, wo wir uns manchmal gar nicht so bewusst sind. Da gibt es Kirchen, wo der Frau jegliche Lehr- und Leitungsaufgabe verwehren. Aber bei den Kindern sagen sie, das ist okay. Wir führen dann nachher sogar noch Bibelstellen her, wo ich muss sagen, dort steht eigentlich nichts über die Kinder. Aber es geht gerade so, so gäbe ich sagen, dort ist eine Frau kein Problem. Dort, wo wir eigentlich am meisten beeinflussen können. Aber an anderen Orten, wo wir Leute haben, die hoffen, auch heute mitdenken, sagt man plötzlich, ja, lieber nicht. Oder in anderen Kirchen ist es ganz normal, dass Frauen weder Abendmahl verteilen, nicht einmal Moderation machen. Aber die senden Haufen Missionarinnen aus und die gehen nachher irgendwo in Übersee. Und ich weiss nicht, was für eine Verwandlung das in diesem Flugzeug passiert. Aber dort ist erstaunlicherweise alles möglich, was hier nicht möglich ist. Und ich sage, Leute, das kann doch auch nicht wirklich das sein, was das Wort Gottes uns mitteilen will. Dass es heisst, du bist in einem anderen Land, gibt das Wort Gottes nicht mehr oder etwas anders. Und ich merke, so Sachen toleriert man dann und wir haben nicht wirklich eine klare Haltung in solchen Fragen. Was ist wirklich die Stellung der Frau? Nicht zuletzt merke ich auch im Gespräch, dass gerade diese Frage oft prägt ist von Lehraussagen, die uns in der Vergangenheit prägt haben, vielleicht auch Vorlieben, persönliche Meinungen. Und oft merke ich, wir lassen aus, wirklich mal über die Frage zu ringen und nachzudenken. Und das möchte ich heute Morgen mit euch machen, selber als Lernender, als Mensch, der unterwegs ist, auch zu sagen, auch meine Erkenntnis ist nur ein Stückwerk, aber mal einen Gesamtüberblick wagen. Und als Frank mich hat gefragt, wie lange habe ich gesagt, im Moment bin ich bei 2 Stunden, aber ich hoffe, wir können es noch kürzen auf 40 Minuten. Und ich denke, wir können den ganzen Tag miteinander über die Themen nachdenken, weil es so viele Bibelstellen gibt, wo wir müssen im Ganzen betrachten, für wirklich ein gesamthaftes Bild zu bekommen und nicht irgendwo nur bei 2 Stellen bleiben stehen, wo eigentlich zu dieser Frage immer wieder ins Feld geführt wird. Die Stellen sind nämlich 1. Korinther 14, 34. Dort steht es ganz klar, sagen nachher die Leute. 1. Korinther 14, 34. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen. Ja, das ist mal eine Ansage, oder? Denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Amen. Und da hätten wir es wieder und gibt es noch Diskussionen. Oder auch 1. Timotheus 2, 12. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Eigentlich könnten wir jetzt aufhören und sagen, das Wort ist so klar. Und gleich merke ich, wie gerade die 2 Stellen einfach so aus dem Zusammenhang aus manchmal zitiert werden und wir haben keine Ahnung, um was es da geht. Und da möchte ich heute ein bisschen Licht in die Situation reinbringen. Einige haben sich sicher schon damit auseinandergesetzt, andere nicht. Und oft fängt hier so der exegetische Bürgerkrieg an. Und ich hoffe, dass Gott uns vor allem eins schenkt. Eine gemeinsame Sicht. Auch wenn wir nicht alle haargenau in allen Nuancen gleich denken. Und ich glaube, das ist das Anliegen auch in dieser Frage von Gott her. Geht in Einheit voran. Auch wenn wir es nicht alle in den einzelnen Sachen vielleicht nicht tüpfelig genau gleich sehen. Ich glaube, wenn wir an dieser Frage uns aufreiben gegenseitig, ich glaube, dann hat vor allem einen gewonnen. Sicher nicht Gott, der will, dass wir in Einheit letztendlich ihn verherrlichen können. Und ich möchte eigentlich gleich zum Anfang gerne noch beten, einfach auch, dass Gott uns wirklich das zeigt, was wichtig ist, und möchte nachher anhand von ein paar Bildern wirklich ein bisschen durch die ganze Bibel durchgehen und mit euch entdecken, was sagt eigentlich Gott zu der Stellung der Frau. Lasst uns noch beten. Ja, Jesus, danke einfach auch für das Thema. Ich freue mich, dass wir uns dürfen mit so einem Thema auseinandersetzen, dass wir uns auch nicht müssen scheuen, über das zu reden. Danke, dass du uns einfach auch in diesem Thema, wie lässt du in die gleiche Richtung gehen. Danke noch für das, was wir als Leitung da schon vor Jahren daran gearbeitet haben, was heute eigentlich nicht anders aussieht. Und lass uns weiter in diese Richtung gehen und vor allem, dass die Frau viel Wertschätzung erlebt bei uns, wie auch die Männer. Dass wir dürfen wertschätzend miteinander unterwegs sein und dass das auch gegen aussen etwas ist, was die Welt verändert, weil sie sehen, hier gehen mal Frau Angst miteinander um. Und ich glaube, das ist das Anliegen, das du hast, und lass uns das entdecken und neu staunen. Amen. Die Gemeinde hat ja am 26. Juni 2003 schon mal eine Haltung zu dieser Frage verabschiedet. Und die hat eigentlich ganz kurz gefasst vielleicht geheissen, der Frau sind eigentlich alle Dienstmöglichkeiten in der Gemeinde offen, ausser das Amt eines Ältesten. Das wäre mal so ganz kurz gefasst, was dort dir oder ein grosser Teil von euch hat abgesegnet. Und wir haben als Gemeindeleitung mal einen halben Morgen miteinander noch einmal über das Thema geredet und gesagt, sind wir noch am gleichen Ort miteinander dran, gehen wir noch in die gleiche Richtung. Und da haben wir eigentlich als Gemeindeleitung das, was dann schon der Kurs ist bestimmt worden oder miteinander diskutiert worden, noch einmal bestätigen können. Und auch heute Morgen werde ich von dem her nicht in eine andere Richtung reden, aber ich hoffe, dass wir das eine oder das andere miteinander vielleicht ganz neu erfassen können. Einfach auch von dem, was Gott in diesem Thema weitergeben möchte. Wir starten ja eigentlich, wenn wir das Thema anschauen, ist wichtig mal zu schauen, wie hat Gott Mann und Frau gedacht. Und ich habe da mal einen Adam gemacht. Ganz am Anfang hat Gott Adam und Eva geschaffen. Das ist ganz ein spannender Prozess gewesen und hat sie eigentlich in Verbindung gebracht miteinander. Zwei Menschen. Und Gott war vor allem wichtig gewesen, er wollte einen Menschen haben, den er mit ihm Beziehung haben kann. Ein Mensch, der ihm gleich ist. Ein Mensch, der ihm eigentlich Ebenbild ist. Und das ist das, was Gott von Anfang an hat wollen. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Und was hier vor allem wichtig ist, der Mensch gibt es nicht einfach nur als Mann oder als Frau, sondern es gibt ihn als Mann und als Frau. Und Mann und Frau sind, wenn wir die ersten Texte in der Bibel anschauen, völlig gleichwertig. Es gibt nicht, der Mann ist etwas mehr wert als die Frau. Das lesen wir in den ersten zwei Kapiteln nie. Und sie haben auch die genau gleiche Aufgabe gehabt. Der Auftrag, die Erde zu bebauen, er segnete sie und sprach, Vermehret euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Hier steht nicht Adam, schau hier, und die Frau geht hinter den Küchenherd. Und dann haben wir diese Sache schon mal geklärt. Sondern es haben beide die gleiche Aufgabe gehabt, sie gleichwertig gewesen. Und doch verschiedenartig. Verschiedenartig als Ergänzung. Spannend, nachher beim Schöpfungsbericht im 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch, der Mann, allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also, die Frau ist dem Mann zur Seite gestellt worden als Hilfe. Und spannend ist hier mal, den Begriff Hilfe anzuschauen. Ich merke, einfach so landläufig sagen wir, ja, das ist so Kilfin, wird zum Teil auch so übersetzt in gewissen Übersetzungen. Einfach die noch so ein hinten nachwischt und so weiter, ist auch wichtig, aber es ist nicht das, was hier gemeint ist. Spannend ist, wenn wir den Begriff vom Hebräischen anschauen, dann merken wir, dort ist ein Wort gebraucht, das wir eigentlich auch von unserer Gemeinde her kennen. Es ist Eser. Ebenezer. Kommt noch bekannt vor? 1. Samuel 7,12 steht, dort ist ein Altar aufgebaut worden, als Zeichen, Gott hat geholfen, Gott ist Hilfe. Und der Begriff Eser bedeutet immer, bis auf hier, Vers 18 und Vers 20, wo er auf die Eva angewendet wird, immer die Hilfe von Gott. Es gibt noch vier andere Begriffe, die man für Hilfe einsetzen könnte, die dann nachher ändern, eine Unterordnung ausdrücken. Aber die Frau ist gesetzt eigentlich etwas Göttliches als gleichwertige Hilfe, die zum Mann ihm den Rücken deckt, ihn ergänzt und nicht einfach so ein Anhängsel. Auch in verschiedenen Psalmen, zum Beispiel Psalm 33, Vers 20, unsere Seele wartet auf den Herrn, unsere Hilfe und unser Schild ist er. Da sagt der Psalmschreiber, Gott ist unsere Hilfe. Jetzt schaut mal eure Frau an. Das ist ja Hammer, oder? Also, die ist genau gleich Hilfe, wie eigentlich Gott Hilfe ist. Also, ich weiss nicht, ob wir Männer schon begriffen haben, was Gott uns in Zeiten gestellt hat. Aber wenn wir den Begriff hier anschauen, dann merken wir, es ist nicht einfach nur so eine Hilfin. Sondern es drückt den unglaublichen Wert von dieser Frau aus. So heisst es hier, es ist wirklich verschiedenartig, aber die ideale Ergänzung in der Hilfe, die, Frau eigentlich ein Mann sein soll. Und in dieser Ergänzung nachher ein Eins sein. Gott eigentlich abbilden. Und in dieser Verschiedenartigkeit ist auch klar, dass Mann und Frau eine unterschiedliche Stellung haben zueinander. Das heisst nicht einfach, der Mann ist der Chef. Das ist ja immer so das, wo wir sagen, das ist einfach, da ist die Sache klar. Und die Frau ist die, die folgt. Sondern ich möchte nach einer Hand eigentlich von der Ebenbildlichkeit erklären, was hier gemeint ist. Mann und Frau sollen, wie es Jesus nachher selber sagt, wie wir Menschen sollen sein, wir sollen eins sein, wie Gott selber eins ist. Und als Ebenbilder von dem Gott, und Jesus, Gott besteht ja aus Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und Jesus erklärt uns, dass eigentlich Gott als solches in sich geschlossen eins ist. Und in dieser Einheit sollen auch Mann und Frau funktionieren. Sollen auch wir als Gemeinde letztendlich funktionieren. Und wenn wir hier am Anfang auch Mann und Frau als Ebenbilder Gottes genannt werden, dann ist Gottes Anliegen, dass wir eigentlich hier dürfen angeschlossen sein in dieser Dreieinigkeit und dürfen aus dem Einssein auch miteinander Einssein eine Gemeinschaft bilden. Jesus betet ja immer wieder oder sagt, zum Beispiel Johannes 10,30, ich und der Vater sind eins. Johannes 12, 45. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Johannes 5, 19 lesen wir nachher von der Übereinstimmung. Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was er tut, das tut ebenso auch der Sohn. Also die sind völlig eins. Und gleich merken wir nachher, der Vater ist gleich der, der ihre Zuordnung zum Sohn, wie wir sie eigentlich auch dargestellt haben, eigentlich Sachen weiss, zum Teil, die der Sohn nicht weiss, und gleich gehen sie in Einheit voran. Der Vater herrscht nicht, sondern er hat in dem Sinn ist das Haupt, wie es nachher der Paulus beschreibt. Im 1. Korinther 11, Vers 3 beschreibt uns nachher der Paulus: Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Und das Haupt der Frau, aber der Mann, des Christus Haupt, aber Gott. Hier ist schon eigentlich eine schwierige Stelle, wo wir wieder klar die Zuordnung sehen. Aber wenn wir entdecken, was in der Dreieinigkeit eigentlich schon von Anfang an ist klar gewesen. Es hat nicht ein Oben oder ein Unter gegeben in dem Sinn, sondern mir ist in Einheit vorangegangen. Auch wenn es eine Zuordnung hat gegeben, wo Gott Vater in dem Sinn, wo sich Gott Sohn unter einen Vater als Haupt hat gestellt, als nicht, aber nicht als eine Herrschaftsstruktur. Und wenn wir von Mann und Frau reden, dann müssen wir auch dort von dieser Einheit, wie sie in der Dreieinigkeit war, anfangen zu denken und nicht von einer Herrschaftsstruktur. Weil Jesus bittet nämlich der Vater nachher darum und sagt: Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Das gilt hier für die Gemeinde, für die Jünger. Aber ich glaube, als Ebenbilder Gottes gilt es genau gleich auch für Mann und Frau. Mann und Frau sollen Gottes Ebenbildlichkeit widerspiegeln. Und das kann ich nicht allein, das kann meine Frau nicht allein, das kann keiner von uns allein, sondern wir können uns nur mit Ergänzung von unserem Partner eigentlich das, was Gott in uns als Ebenbild reingelegt hat, widerspiegeln. Wir sehen also, Mann und Frau sind gleichwertig, ihrer Art, das sieht man schon äußerlich, verschiedenartig, aber sie ergänzen sich eigentlich perfekt, wenn sie nicht gegeneinander, sondern miteinander in eine Richtung gehen, wo nachher die Ordnung besteht, wie wir es im 1. Korinther 11 zum Beispiel lesen, dass der Mann das Haupt ist, wie auch der Vater eigentlich das Haupt über dem Sohn ist, nicht als Herrschaftsstruktur, sondern als liebens- und förderndes Miteinander. Und das ist eigentlich das, was Jesus immer wieder darum ringt, besonders gerade im hohen priesterlichen Gebet, im Johannes 17, dass das zum Ausdruck kommt, nämlich mit einem Ziel. Die Einheit hat ein Ziel. Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Johannes 17, 21 und 23. Für mich ist das eigentlich die Grundlage, das mal zu verstehen und zu merken, Gott hat uns aus seiner Ebenbilder als Mann und Frau geschaffen, die sich gemeinsam ergänzen und in diesem Gemeinsamen letztendlich die Ebenbildlichkeit Gottes zum Ausdruck bringen. Und nachher ist etwas passiert. Und ich möchte das mal so darstellen. Die paradiesische Harmonie eigentlich, die von Anfang an da war, wo Gott hat geplant hatte, auch zwischen Mann und Frau, ist zerstört worden durch das, dass Satan hat angefangen zu sagen: Ja, Freunde, Gott ist schon gut und mit dem, das ist nett, aber ihr könnt noch viel mehr euer Potenzial selber fördern, wo Eva ist versucht worden, wo Eva eigentlich Unabhängigkeit hat gesucht, nicht mehr in diesem Miteinander ist unterwegs gewesen und letztendlich der Adam auch seine Führungsverantwortung, seine Führungsaufgabe oder sein Haupt, die er hier hatte, seine Verantwortlichkeit nicht wahrgenommen und dort von Gott sie abgewichen. Und das hat etwas in die Beziehung hineingebracht, das nicht so war, wie es geplant war. Das lesen wir nachher im 1. Mose 3, Vers 16. Da ist etwas in die Beziehung hineingekommen, das nicht mehr in diesem Miteinander, in diesem Eins-Sein drin war, das ursprünglich von Gott geplant war. 1. Mose 3, Vers 16 lesen wir: Nach dem Manne wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Gott hat gesagt, jetzt ist etwas zerbrochen. Weil ihr nicht mehr in der Beziehung zu mir lebt, weil ihr nicht mehr aus dieser Liebe zueinander wollt leben, die ihr von mir her erfahrt, wird etwas in eure Beziehung kommen, das nicht das Natürliche, das liebevolle Haupt sein wird, sondern es wird Herrschaft in eure Beziehung hineinkommen. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass Adam und Eva das Paradies haben müssen verlassen. Und nachher eigentlich sind in eine Situation hineinkommen, wie wir sie nachher im Alten Testament lesen, trennt von Gott. Und das hat nicht so schön auf einer Ebene ausgesehen, sondern wir merken schnell mal, die Frau ist irgendwo herangedrängt worden, in dieser ganzen Kultur innen, und hat nicht mehr den Wert und die Wertschätzung und die Stellung gehabt, wie es Gott von Anfang an gedacht hat. Die Frau ist vielfach zu einem Besitz geworden, wenn wir das im Alten Testament anschauen. Praktisch zu einem Objekt. Der Mann hat ja Brutpreis abgegeben, hat sich die Frau gekauft. Und nachher hat sie aber auch müssen tun, wie sie hat sollen. Wir lesen ja nachher auch, wenn eine Frau mal etwas anbratet oder irgendwo sich unmöglich hat benommen, dann hat der Mann der sofort den Laufpass geben und sagen: Tschüss und Adieu. Eine Sache, wo man eigentlich muss sagen, die Frau hat den Wert, den sie eigentlich von Anfang an hatte, völlig verloren. Einige Männer haben sich auch nicht können begnügen, einer Frau, haben zwei oder drei gebraucht oder sogar noch mehr. Ich denke, auch das hat etwas damit zu tun, mit dieser Geringschätzung von der Frau, wo sie eigentlich gerade im Alten Testament vieles von dem hat verloren, oder auch in dem Sinn, dass man sie wie hat können zum Haus ausschicken, weil es einem gerade gepasst hat als Mann. Und gleich spannend ist, wenn wir das Alte Testament lesen, dass vor allem Gott immer wieder versucht hat, die Stellung von der Frau wieder vorzuheben. Es gibt eigentlich praktisch kein anderes Volk als das Volk Israel, das Gebot hat, das einer Frau wieder den Wert geben. Eben bei der Scheidung, der Mann hat zwar können, aufgrund von seiner Herzenshärtigkeit, wie es dort heisst im 5. Mose, können die Frau entlassen, hat aber müssen einen Scheidenbrief ausstellen, letztendlich zum Schutz der Frau. Das hat Gott verlangt, hat Gott eingesetzt. Die Frau war auch berechtigt, zu erben, was eigentlich sonst auch kein Thema war. Gerade durch seine ganzen Gebote hat Gott immer wieder versucht, für die Frau einen Schutzrahmen zu bieten, der eigentlich in der damaligen Kultur nicht gang und gäbe war. Oder Zugang zu Gott als Vater, hat sie eigentlich dürfen erleben. Also hier war eigentlich Gott gegenwärtig gewesen. Aber die Beziehung hier, ich kann das vielleicht so, ist irgendwo ein bisschen gestört gewesen, in allen Belangen. Gott zeigt aber auch die Wertschätzung für Frau, indem die Frau hat Führungsaufgaben und Leitungsaufgaben übernehmen können, ohne dass das ein Thema war oder von Gott verurteilt wird. Die Schwester von Aaron und von Moses, Miriam, wird uns als Prophetin genannt, in Micha 6 nachher sogar als Führerin, auch mit vom Volk Israel. Wir lesen von der Prophetin Hulda, Prophetin und Richterin Deborah. Wir lesen von der Hausherrin, Abigail. Die hat ihr Haus gut im Griff gehabt. Also von der kann man, glaube ich, noch einiges lernen. Königin Esther hat ohne Führungsfunktion inne gehabt, als Königin, wo sie für ihr Volk ist eingestanden. Nachher auch kurz vor Jesu, zur Zeit Jesu, nachher auch Prophetin Hanna. Also Frauen, die uns hier genannt werden, die eine wichtige Stellung hatten, und die uns auch zeigen, was für einen Wert die Frau eigentlich auch hatte. Einzig eine Aufgabe hat die Frau nie wahrgenommen, und das war die Aufgabe der Priesterin, die war wirklich nur den Männern vorenthalten. Wenn wir ein bisschen aus dem Alten Testament rausgehen, genau, dann kommen wir ins Zeitalter. Genau, ich muss es. Ins Zeitalter der Evangelien. Und jetzt schaue ich, dass wir hier da unsere Leute anlegen können. Genau, hier sind sie. Auch da hat es mal eine Frau gegeben. Aber schauen, dass sie Kleider an haben. Genau. Wenn wir die Stellung zu dieser Zeit anschauen, dann war sie nicht viel besser als im Alten Testament. Auch hier ist es eigentlich der Umgang mit der Frau, hat man nicht können vereinen mit dem, was Gott eigentlich ursprünglich geplant hat. Frauen sind zum Teil auf der Straße nicht gegrüßt worden. Sie haben ja das Gesetz nicht dürfen lehren. Der Rabbi Eliezer hat mal gesagt: Lass die Worte des Gesetzes lieber verbrennen, als dass sie den Frauen anbefohlen werden. Also der Rabbi hat noch vielseitige Sprüche rausgelassen, also wirklich frauenfindlich. Eigentlich Schlimmeres gibt es gar nicht. Zu dieser Zeit ist die Frau wirklich, auch gerade im religiösen Bereich, nicht wirklich geachtet und gewertschätzt gewesen. Vielleicht noch ein Gebet, das die Pharisäer und die männlichen Juden dann zumal haben gebetet, das hat gelautet: Gesegnet bist du Gott, dass du mir nicht als Heide, Sklaven oder als Frau das Leben geschenkt hast. Das zeigt uns etwas von der Stimmung, die dann zu der Zeit der Evangelien im Neuen Testament eigentlich geherrscht hat. Eigentlich eine völlige Abwertung auch. Der Mann ist hier gestanden und die Frau irgendwo da unten. Das war nicht die Haltung von Jesus. Er hat da nicht mitgespielt. Er hat dort eigentlich die Konventionen, all das, was auch die Pharisäer und Schriftgelehrten für eine Haltung hatten, hat er so nicht gelebt. Bei ihm sehen wir völlig etwas anderes. Er hat nicht jetzt eine schöne Lehre gemacht über die Frauenfrage und hat gesagt: Freunde, ich weiss, dass der Mama mal ein Gestürm hat miteinander, ich sage euch jetzt, wie es ist. Aber er hat durch sein Verhalten und durch sein Leben etwas gezeigt, was für einen Platz und was für eine Wertschätzung das die Frau eigentlich ist. Und er hat sich auf die Ebene angelassen von der Frau und ist ihr eigentlich mit offenen Armen begegnet. Hat sich auf die Ebene angelassen, hat sie respektiert, was man nicht gemacht hat, denn zumal er hat geredet mit den Frauen. Er hat öffentlich geredet mit Frauen. Er hat sogar mit einer Samariterin geredet, die eigentlich ein No-Go war, durch alle Böden durch den zumal. Jesus hat sogar Frauen gelehrt. Er hat sogar Frauen in seinem Mitarbeiterstab gehabt. Er hat sogar Jüngerinnen gehabt, wie wir in Lukas 8 lesen. Er hat sich sogar von der Stadt bekannten Hure Maria Magdalena die Füße mit Tränen waschen. Das wäre dann zumal für einen Gläubigen nie gegangen. Aber Jesus sagt: Hey, das ist ein Mensch wie jeder andere. Gibt den Frauen eine Wertschätzung, die dann zumal eigentlich revolutionär und außergewöhnlich war. Jesus schützt auch die Frauen mit seinen Aussagen, indem er für sie einsteigt, gerade bei dieser Frau, die eine Ehescheidung hatte, die jetzt auch gesteinigt werden. Verteidigen die Frauen auch sonst gegen Angriffe von Juden. Jesus hat der Mann in keiner Weise die Stellung gegeben, die der Mann dann zumal selber für sich hat eingenommen. Trotzdem müssen wir auch hier wieder schauen. Jesus hat Frauen selbst in seine Nachfolgerschaft, in seine Jüngerschaft berufen, aber er hat sie nicht in einen Jüngerkreis berufen. Jesus hat keine Frauen zu Aposteln gemacht. Jesus ist nachher ein Kreuz gegangen und hat eigentlich das, was er gelebt hat, durch sein Erlösungswerk wieder herstellen, wie es Gott ursprünglich gedacht hat. Durch das, dass er gestorben ist, hat er eigentlich, wir können sagen, so vielleicht Mann und Frau wieder miteinander verbinden. Dass sie wieder dürfen eins sein dürfen. Dass sie wieder dürfen das widerspiegeln, was Gott ursprünglich geplant hat. Das, was im Alten Testament eigentlich durch die Beschneidung ist gezeigt worden, als Bundeszeichen für die Männer, das ist nachher im Neuen Bund der Jesus nicht nur den Männern vorenthalten gewesen in dem Sinn, sondern auch die Frauen haben sich taufen lassen als Zeichen, dass sie jetzt mit Gott im Bund sind. Gott hat das, was vorher nicht gegolten hat, wieder hergestellt, dass Mann und Frau wieder auf die gleiche Ebene kommen. Oh, jetzt habe ich die Frau leicht höher, das ist vielleicht irritierend. Genau. Und spannend ist, das, was hier hat stattgefunden, das ist eigentlich auch das. Genau, das haben wir gehabt. Durch Jesu Erlösung ist eigentlich das wiederhergestellt worden. Und das ist das, was wir nachher auch in der Urgemeinde sehen. Jesus hat eigentlich Beziehung zu Gott Vater, zu dem dreieinigen Gott wiederhergestellt. Mit dem Mann, mit der Frau. Damit letztendlich auch Beziehung untereinander wieder darf in dieser Einheit sein. Das ist eigentlich das, was Gott gedacht hat. Und in der Urgemeinde hat das Leute funktioniert. In den ersten 3 Jahrhunderten ist die erste Gemeinde, wir lesen einiges in der Apostelgeschichte, ein Vorzeigemodell gewesen von einer Gesellschaftskultur, von einem Leben zwischen Mann und Frau. Und darum hat eigentlich das Evangelium auch so schnell sich ausbreitet. Die Leute haben plötzlich gesehen, da gehen Mann und Frau anders miteinander um. Die Frau hat eine ganz andere Stellung. Aber sie haben gemeinsam einen Auftrag gehabt. Männer und Frauen haben gemeinsam den Heiligen Geist empfangen. Männer und Frauen haben gemeinsam Verfolgung gelitten. Und nachher sehen wir ganz viele Frauen, die dort erwähnt sind, die aktiv mitgetragen haben. Eine Tabea, eine Maria, die Gastgeberin war. Eine Lydia, die auch ihr Haus aufgetan hat. Eine Priscilla, die mit ihrem Mann Aquila zusammen nicht nur das Haus aufgetan hat, sondern auch als Mitarbeiterin von Paulus genannt hat. Töchter von Philippus, die Prophetinnen waren, die mitgetragen haben im Auftrag. Die Phoebe, die als Diakonin genannt wird. Und wenn wir sehen, was der Stephanos ist für einen Diakon war, der gelehrt hat, dann können wir auch davon ausgehen, dass die Phoebe als Diakonin ähnliche Aufgaben hatte. Paulus grüßt auch immer wieder viele Frauen in seinen Briefen. Und hebt sie hervor. Ein Viertel der Namensnennungen, gerade im Neuen Testament, also in den Briefen von Paulus, sind Frauen. Sie waren ein Teil. Sie haben mitgetragen. Sie waren nicht einfach nur ein Anhängsel. Die Praxis vom Neuen Testament und vom Frühchristentum sehen wir, die Frauen waren geachtet. Sie tragen an vielen Orten mit. Sie kommen in die Ergänzungsrolle rein, die ihnen so viele Jahre in dem Sinne verwehrt war, in dem, dass man sie wirklich dunkel gehalten hat. Aber auch hier, die Frauen waren nie Apostel und Älteste gewesen. Später lesen wir aber, dass sie die Aufgabe einer Diakonin wahrgenommen haben. Und gerade als die Apostel nachher gestorben waren, hat sich wirklich das Evangelium ausbreiten bis ins 3. Jahrhundert. Und ich habe von 2 Missionshistorikern gelesen, die gesagt haben, Die unglaubliche Ausbreitung vom Evangelium ist zurückzuführen über die brennende Überzeugungskraft, die grosse Leidenschaft und die einmalige Gemeinschaft, die unter den Christtagen zwischen Mann und Frau hat geherrscht. Das hat dazu beigetragen, dass das Evangelium ist interessant geworden. Dass Leute haben gesagt, hier ist etwas, was wir nicht kennen. Hier ist etwas, was in die Freiheit hineinführt. So wie es der Paulus im Galater 3,28 hat gesagt, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Oder Paulus sagt, durch Christus sind all die Gräben aufgelöst. Es gibt nicht mehr das Oben und das Unten, sondern wir sind eins. Eigentlich das, was Gott von Anfang an geplant hat. Dass wir in Einheit miteinander vorangehen. Mit einer Zuordnung zueinander, aber nicht mit der Herrschaftsstruktur. Und nachher hat das aber ein bisschen gekehrt. In der Kirchengeschichte ist nachher etwas passiert, wo klar wieder Frau ins Hintertreffen ist gekommen. Und ich erkläre euch gerade, wieso. Gott hat eigentlich immer noch gerungen darum, wieder um die Beziehung mit den Menschen. Aber es ist eine Herrschaftsstruktur reingekommen, die eigentlich nicht dem hat entsprochen, was Gott hat geplant hat. Das eine war der Grund der Einführung der Kirche als Staatsreligion. Das war zum einen zwar schön, die Christen waren nicht mehr verfolgt, aber es hat sich angefangen, eine hierarchische Leitungs- und Ämterkultur zu bilden. Und die Struktur hat nachher Züge angenommen von der damaligen römischen Gesellschaft. Und da hat die Frau einfach nichts zu sagen gehabt. Auch die griechischen Philosophen haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Kirchenväter von dem zumal auch eine Abwertung von der Frau auch ihrem Gedankengut zugelassen. Es hat wieder Trennung, Spannung und Hierarchie Einzug gehalten und die Gleichwertigkeit in der Kirchengeschichte von Mann und Frau ist eigentlich im Grossen und Ganzen verloren gegangen. Sogar der Martin Luther hat vieles von dem übernommen, natürlich auch der Kirchenväter hat mal gesagt, die Frau wurde dazu erschaffen, den Mann zu umgeben, die Kinder zu versorgen und zu erziehen und dem Mann untertan zu sein. Und erst in der Aufklärung hat sich wieder etwas aufweichen lassen, wo Frauen sich wieder gewehrt haben, wo Frauen sich sie hergestanden und gesagt haben, hast doch nicht recht. Und auch wenn die Frauen das nicht alles nur aus gutem Motiv heraus haben, da zeigt es doch etwas, oder ist dort etwas wieder aufgebrochen, wo Gottes Plan war. Man muss natürlich auch sehen, auch in der ganzen Kirchengeschichte hat es immer wieder Frauen gegeben, die ihre Frauen Männer gegeben, die ihre Frauen geachtet haben. Aber auch andere, und das ist bis heute so, die mit viel Verachtung gegenüber Frauen reden, denken. Also hockt einfach mal an einen Stammtisch und hört ein bisschen Witze an. Und dann merken wir etwas auch von der Haltung gegenüber einer Frau. Auch die ganze Pornoindustrie hat etwas mit dem zu tun, wo Frauen wie als Objekt behandelt werden. Und die Männer lassen es zu, freuen sich daran. Aber es zeigt etwas auch bis heute von dieser Anwertung, von dieser Haltung, die man hat gegenüber der Frau, die in keiner Art und Weise dem Plan von Gott entspricht. Gott hat die Frau als gleichwertige Ergänzung zum Mann, als Ebenbild, die in der Einheit mit Gott, Gott selber soll in dieser Welt widerspiegeln. Männer und Frauen sind Priester, sind Kind Gottes und nicht nur der Mann und die Frau ein bisschen weniger. Und im Miteinander sollen sie eigentlich den Auftrag wahrnehmen, im Einssein Gott zu widerspiegeln. Und dann kann das nachher entstehen, wo Gott will, dass wirklich die Frau wieder auf die gleiche Stufe kommt. und wirklich die Beziehung darf entstehen. Erst, wo das stimmt, wo wir als Mann und Frau mit Gott verbunden sind, durch Gottes Geist Kraft bekommen, auch in einem gesunden Miteinander, da kann Beziehung als Mann und Frau so gelingen, wie es Gott ursprünglich gedacht hat. Das ist eigentlich die Grundlage. Und die Frage ist jetzt noch, was ist denn die Lehre vom Neuen Testament? Oder wie gehen wir mit diesen zwei Stellen um? Ich werde euch die zwei Stellen nicht in allen Einzelheiten kommen, sonst sind wir wirklich morgen noch da. Aber ich möchte euch einfach einen kurzen Spot geben, wie wir die zwei Stellen müssen verstehen müssen. Auch auf dem Hintergrund, wie wir es jetzt angeschaut haben. Wichtig ist, auch die Stelle nochmal anzuschauen, wo der Paulus sagt, da ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Dort sagt der Paulus etwas von dem, es soll wieder sein, wie es am Anfang war. Jetzt ist das aufgelöst, das Ungleichgewicht, wo Gott hat gesagt, es wird Herrschaft aus Bösen hineinkommen und es wird das Ungleichgewicht entstehen. Jetzt durch Jesus soll wieder ein Miteinander möglich sein. Eine absolute Gleichwertigkeit in der Verschiedenartigkeit in. Und das bedeutet auch, wie wir schon angeschaut haben, dass der Mann auch als Haupt der Frau zugeordnet ist, aber niemals als Herrscher. Eine Zu- und eine Unterordnung, die wir nachher auch an anderen Stellen lesen, zum Beispiel Epheser 5, 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Soll ein gegenseitiges Unterordnen sein, ein Miteinander in einer Einheit. Aber wie haben wir jetzt die zwei Kernstellen oder schwierigen Stellen zu verstehen, wo ja eigentlich am Anfang ganz klar ist gestanden, die Frau schweigt, die Frau soll nicht lehren. Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu verstehen, Korinth, nicht nur Korinth, auch in anderen Gemeinden, die haben die Freiheit in Christus. Wir sind gleich. Da haben viele Frauen sich aufgeblüht. Sie haben gesagt, wow, wir sind frei in Christus, uns steht alles offen. Und sie in dem, vielleicht auch ihrem Frau, sie in ihrem Übermut fast ein bisschen überbordet im Ganzen. Und das ist eigentlich das, was der Paulus gerade hier im 1. Korinther 14 darauf eingeht. Das ist der Hintergrund vom 1. Korintherbrief. Die Freiheit, die die Menschen entdeckt haben und die zum Teil zu Unordnung geführt in der Gemeinde. Im Text selber, 1. Korinther 14, geht es nachher um prophetisches Reden und um Sprachenreden. Und das innerhalb der Versammlungen der Gemeinde. 1. Korinther 14 bis 25 wird vor allem von Sprachenrede und Zungenrede geredet, wie sie gebraucht werden soll. Dort heisst es nachher im Vers 26, was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Sprachenrede, hat eine Offenbarung, hat eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Und nachher ab Vers 29 geht es nicht mehr um die Sprachenrede, wo ja jeder darf haben, auch Frauen hier, sondern nachher geht es um Prophetie. Wie gehen wir mit der Prophetie um in unseren gemeinsamen Versammlungen? Propheten aber lassen zwei oder drei reden und die anderen lassen urteilen. Und Vers 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Also wir sehen hier 1. Korinther, Gottesdienstsituation, mehr denn zumal, das müssen wir wissen, hauskreismässig. Wir haben miteinander geredet, machen wir dann nachher oben. Aber hier müsst ihr schweigen. Also ihr macht es zusammen, sagen wir es so. Über das haben wir nie geredet, aber es ist einfach so eine Gepflogenheit, wo man vielleicht so schon einen Brief schreiben dafür, wenn alle würden reinrufen. Und dann zumal war nachher die Sprachenrede am Anfang, die der Paulus behandelt hat, nachher die Prophetie. Und dort ist ein Problem entstanden bei der Auslegung. Es ist Unordnung entstanden. Und darum sagt nachher der Paulus, Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen eure Frauen der Gemeinde schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Wenn wir das einfach so lesen, dann müssen wir wirklich sagen, ja, es ist eigentlich klar. Es ist klar in dem Zusammenhang, was steht. Es geht hier um die Auslegung der Prophetie. Eigentlich um eine Leitungsgabe, die den Männern gegeben wurde, dass sie nachher beurteilen, was von dieser Prophetie soll gelten und was nicht mehr. Eigentlich eine überordnete Leitungsaufgabe, die autoritativ war, die einer Frau dann zumal nicht zugestanden ist, weil es eigentlich in Form eines Ältesten oder eines Lehramts in der Verantwortung der Männer gestanden ist. Ich denke, es ist wichtig, hier in diesem Zusammenhang das zu beachten, dass es hier nicht grundsätzlich darum geht, dass die Frau nicht lehren oder reden darf. Denn im 1. Korinther 11 oder auch hier im 1. Korinther 14, 26 sehen wir, dass die Frau aktiv im Gottesdienst ist dabei war, in dem, dass sie Prophetien weitergegeben hat, in dem, dass sie Weissagung weitergegeben hat. Aber in der Auslegung nachher von einer Prophetie hat Paulus gesagt, hey, hier ist der Mann als Haupt verantwortlich, der hier über die letzte eigentlich normative Auslegung steht und wo die Frau nicht mitmischen soll, sondern schweigen. Eigentlich müssten wir den Paulus hier haben, der das erklären würde. Dann würden wir wahrscheinlich sagen, ah, ist eigentlich alles klar. Aber es wird in die Richtung gegangen sein, dass es wirklich eine Aussage sein, wo wir wirklich in diese Situation hinein müssen verstehen und nicht einfach als allgemeines Redebot können verstehen, weil sonst vieles eigentlich nicht schlüssig wird. Aber lesen für euch mal den Text durch, 1. Korinther 14, ihr merkt, es geht um Sprache und um Prophetie und wie das sich die Frau vor allem soll verhalten nachher in der Auslegung von der Prophetie. Die Frau soll schweigen, indem sie nicht Männer anfangen belehren und Männer quasi klein macht und sagt, ich weiss jetzt, wie es funktioniert. Und in dieser Freiheit, die Frauen dort wiedergefunden haben, die nicht falsch ist, haben sie sich wie über einen Mann erhoben. Und da hat der Paulus gesagt, hey Leute, passet auf, ihr seid gleichwertig und die Gleichwertigkeit soll auch bleiben stehen, soll sich kennen, übereinander erheben. Und darum hat er die Zuordnung der gemacht. Eigentlich auch von Schöpfung her. Wir können nachher hier oben noch austauschen, Diskussion. Ich möchte da eigentlich nicht mehr drauf eingehen, sonst haben wir dann gleich zwei Stunden. Und das möchte ich nicht machen. Noch kurz zum 1. Timotheus 2, 12. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Timotheus war dann in Ephesus, war quasi Hirte von Ephesus. Und wir müssen dort auch wieder zu der Situation von Ephesus wissen. In Ephesus hat es verschiedene Irrlehren gehabt. Wenn ihr mal den Timotheusbrief durchlesen, lest ihr das, dass verschiedene Strömungen waren, die vor allem auch Frauen empfänglich waren für verschiedene Irrlehren. Und in diesem Zusammenhang redet nachher hier der Paulus und sagt dem Timotheus, hier braucht es Klarheit. Auch hier können wir wieder sagen, weil die Frau hat in vielen Bereichen, wenn wir 1. Korinther 11, 1. Korinther 14 anschauen, sie haben gelehrt in der Gemeinde, sie haben Weissagungen weitergegeben, sie haben Prophetien weitergegeben. Sie waren Menschen, die aktiv im Gottesdienst beteiligt waren und in dem Sinne nicht zurückgebunden waren. Aber auch hier ist wieder etwas passiert, gerade im Blick von dieser Irrlehre im Hinterkopf, wo sich Frauen wie über nicht einfach nur über die Männer, sondern über die ganze Gemeinde erhoben haben und haben gesagt, ich sage jetzt, wie es läuft. Und der Paulus geht nachher im Vers 11, wo er sagt, die Frau soll sich unterordnen. Er verbietet eigentlich unrechtmässiges Aneignen von Autorität, wo sich die Frau wirklich wie über die ganze Gemeinde erhebt und sagt, Leute, ich weiss jetzt, wie es funktioniert. Und wir müsst ihr jetzt hören. Und das ist auch gerade im Blick auf die Irrlehre, die dann zumal in der Gemeinde war, ein Problem war, dass Frauen nachher sich auch gesagt haben, ich weiss jetzt, wie es funktioniert und folgt mir nachher. Vers 12, nachher die Lehre, das griechische Wort Didaskolos, Lehre, dient vom klassischen Griechisch her als Bezeichnung von Menschen, die wiederholt, regelmässig, systematisch Wissen vermitteln, ähnlich unseren Predigten und in dem Sinn geistliche Leitung von der gesamten Gemeinde wahrnehmen. Spannend ist in diesem Zusammenhang, dass hier nach dem eigentlich etwas gesagt wird, wie eben nicht so gelehrt werden soll. In dem, dass man über einen Mann herrscht. Nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen. Und da wird ein Verb gebraucht, das wir eigentlich sonst nie in der ganzen Bibel finden. Ein Wort, das etwas von dem ausdrückt, von einer negativen, missbräuchlichen Machtausübung, letztendlich nicht nur über einen Mann, sondern über die ganze Gemeinde. Und das ist das, was der Paulus hier verwehrt und sagt, die Frau darf in der Gemeinde voll sich beteiligen, ein Teil davon sein. Aber gerade im Blick, im Hintergedanken von der Irrlehrer, die dann in der Gemeinde geherrscht, sie hat nicht das Recht, ihre negativen, missbräuchlichen Art eine Machtposition einzunehmen, sich, ich würde sagen, hier eben nicht nur über einen Mann, sondern über die ganze Gemeinde zu erheben und normative Sachen weiterzugeben und zu sagen, jetzt machen wir es so. Das wäre, wenn meine Frau jetzt würde aufstehen und sagen, Frank, alles Käse, was du heute Morgen erzählt hast, wir sehen es als Gemeinde so. Dann würde sie völlig ihre Grenzen hier in diesem Text überschreiten, weil sie etwas wie einen Tang nimmt. Ausser, wir hätten das vorher angesprochen, dass sie jetzt aufstehen und irgendetwas sagen würde. Aber das ist so nicht geplant, genau. Und das ist eigentlich in diesen zwei Texten, wenn wir von Lehre oder Leitung reden, wo sich eine Frau wie über die Gesamtgemeinde erhebt, wo eigentlich von der Schöpfung her nicht mehr der Rolle zusteht, die Gott ihr gegeben hat. Sie soll ergänzend sein und sie ist wichtig. Und in meinen Augen, in den Augen von uns als Gemeindeleitung, auch darf Lehr, sei es bei den Kindern, sei es auch hier im Gottesdienst, auch Leitung darf wahrnehmen. Aber wo wir sagen, als Ältestenrat, als reines Männergremium, tragen wir die Verantwortung und wollen wir die Verantwortung auch wahrnehmen. Das ist eigentlich das, wo wir erneut sind zum Schluss gekommen und müssen sagen, wir wollen das so weiter so handhaben. Aber wir merken, dass sich die Frauen natürlich endlich ein bisschen schwer tun. Das ist 15 Jahre besteht das schon jetzt, das Paper. Und wir haben noch nicht so viele Frauen wirklich in die Leitung hineingebracht. Die Frauen sind dort noch ein bisschen gehemmt und vielleicht ängstlich. Und ich glaube, ich möchte euch ermutigen. Wir Männer sind als mit ohne euch Frauen einfach nichts. Wir können Gott wie nicht widerspiegeln. Und von dort her, wir brauchen nicht eine Frauenquote einzuführen. Um das geht es nicht. Aber dort in einer guten und wertvollen Ergänzung miteinander können vorwärts gehen. Und das beinhaltet das Miteinander, so wie es Gott geplant hat, dass wir Gottes Ebenbild in der Einheit widerspiegeln. Nicht nur hier für die Gemeinde, sondern auch für die Welt, dass sie etwas von dem spüren. Hier gehen Mann und Frau anders miteinander um. Und das ist letztendlich etwas, was wir nicht machen können, sondern etwas, was Gott uns immer wieder schenken muss, damit es gelingen darf. Die Lösung durch Jesus Christus bedeutet heute für das Verhältnis von Männern und Frauen, ja für Beziehungen allgemein, dass wir verändern miteinander umgehen. Dass wirklich in diesem Dreieck in wir dürfen angeschlossen sein mit Gott und dass das unsere Beziehungen untereinander prägen darf im einheitlichen Miteinander und dass wir darin auch dürfen Gott verherrlichen. Ich hoffe, dass wir in dieser Frage von Mann und Frau nicht müssen diskutieren müssen. Also wir werden nachher noch diskutieren, aber nicht gegeneinander sein am Schluss, sondern dass wir können sagen, hey, wir wollen als sich ergänzendes Miteinander hier die Gemeinde bauen. Und wir wollen auch respektieren, dass Gott in der Verantwortung Männer eingesetzt hat, nicht als Männer, die herrschen sollen, sondern die letztendlich auch dienen sollen und die Verantwortung tragen, nicht für die Frau klein zu machen, sondern für ihre einen Rahmen zu geben, wo sie voll Gas geben kann und etwas auch für die Gemeinde beitragen kann, das gegen aussen auch darf sichtbar werden darf. Wir brauchen einander. Mann wie Frau allein spiegelt nicht das wider, was Gott in uns hineingelegt hat. Und lasst uns das wirklich leben und euch miteinander immer mehr entdecken. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, es ist so ein komplexes Thema, wenn wir so schwierige Texte gehen, wo wir so in Kürze heute versuchen, anzubrechen. Danke, dass du einfach jetzt so gehört hast, was ich gesagt habe, was verständlich war, was vielleicht ein wenig verständlich war. Ich möchte vor allem eins, dass wir das Anliegen, das du, himmlischer Vater, hast am Anfang, als der dreieinige Gott, du hast wollen Mann und Frau schaffen, damit sie in Beziehung stehen mit dir. Und aus dieser Beziehung raus dürfen, in Einheit, auf dieser Welt, letztendlich dich widerspiegeln. Und lass uns das in unseren Ehen, aber auch hier in der Gemeinde, damit das ergänzende Miteinander von Mann und Frau etwas ist, das die Welt erkennt, dass du uns gern hast. Wie es die erste Gemeinde am Anfang hat erlebt, wo wirklich die Welt auf den Kopf gestellt hat. Weil dort etwas von dem noch drin war. Und lass uns das immer wieder entdecken und uns nicht streiten über diese Frage, sondern dort einfach auch im Miteinander mutig vorwärts gehen und erleben, wie du dadurch segnen kannst. Amen.